NDR Info. Norddeutschland.
Mit Helene Buchholz aus dem Studio von NDR Info in Hamburg. Guten Morgen. Es gibt Post von den Städten und Gemeinden in diesen Wochen. Die neuen Grundsteuerbescheide trudeln bei immer mehr Eigentümern im Norden ein. Und das ist auch für Mieter wichtig, weil die Grundsteuer auf sie umgelegt werden kann. Einige Eigentümer müssen nach der Reform mehr zahlen, andere dafür weniger. Seit Jahresanfang wird die Grundsteuer neu berechnet. Nötig wurde die Grundsteuerreform, weil das Bundesverfassungsgericht die bisherige Berechnungsregel 2018 unter anderem wegen veralteter Werte gekippt hatte. Michael Brandt hat zwei Anwohner in der Altstadt von Goslar in Niedersachsen getroffen.
Die Tür zu einem historischen Fachwerkhaus in der Altstadt von Goslar. Ein Herzensprojekt von Stefan Kramer und zugleich der Alterswohnsitz für ihn und seine Frau. Dafür müssen sie nun rund 480 Euro pro Jahr an Grundsteuer zahlen. Das steht im neuen Grundsteuerbescheid, der Anfang Januar in ihrem Briefkasten lag. Bislang waren es rund 200 Euro. Aktuell erhöht sich der Betrag also etwa um das anderthalbfache, rechnet der Rentner vor.
Wir haben die nicht eingeplant, die konnten wir ja auch gar nicht, weil bis zuletzt überhaupt nicht deutlich für uns als Steuerzahler war, was für eine Belastung tatsächlich auf uns zukommt.
Die deutliche Erhöhung hat Kramer überrascht. Dass sie nach der Grundsteuerreform mehr zahlen, findet er zwar grundsätzlich in Ordnung, aber das unübersichtliche Verfahren kritisiert der Naturwissenschaftler. Die Stadt habe dazu wenig kommuniziert und auch die Schreiben des Finanzamtes seien kaum zu verstehen.
Das war nicht in einer Sprache, die einem durchschnittlich intelligenten Bürger zugänglich ist, also was Begriffe wie Messwert und Äquivalenzwert und so weiter bedeuten, das sind einfach Begriffe, mit denen ich heute noch nichts anfangen kann.
Und tatsächlich wird es kompliziert, wenn man verstehen will, wie die Grundsteuer berechnet wird. Gegen die neuen Berechnungsmodelle laufen auch noch Gerichtsverfahren. Im Norden verwenden Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein das neue bundesweite Modell. Hamburg und Niedersachsen haben eigene Modelle entwickelt. In Niedersachsen und damit auch in Goslar hängt der Grundsteuerbetrag unter anderem von der Fläche, aber auch von der Lage ab und damit letztlich auch vom Wert des Grundstücks. Das erklärt der Jurist und Vorsitzende vom Vermieter- und Eigentümerinteressenverband Haus und Grund Niedersachsen, Hans-Reinhold Horst. Über die Idee des Landesgesetzgebers sagt er:
Dieser Lagefaktor soll einer besonderen Quartierswertigkeit Rechnung tragen. Also, wenn der Verkehrswert des Hauses aufgrund seiner guten Lage im Stadtquartier höher ist, dann soll auch die Grundsteuerbelastung höher sein. Das ist so die Philosophie, die dahinter hängt. Ist das andersrum, soll der Lagefaktor entsprechend auch kleiner werden, was dann dazu führt, dass die Steuerbelastung ebenfalls unterm Strich geringer ist.
Wie viel Grundsteuer konkret Eigentümer am Ende zahlen, hängt auch noch von dem sogenannten Hebesatz ab. Ein weiterer Faktor, um die Steuer zu berechnen. Und den bestimmen die Ratspolitiker der Städte und Gemeinden. In Niedersachsen sollen die Kommunen im Zuge der Reform insgesamt nicht mehr einnehmen als vorher, erklärt der promovierte Jurist Horst von Haus und Grund. Städte wie Oldenburg, Osnabrück oder Göttingen bestätigen das auf Anfrage. Ihre Hebesätze sollen möglichst aufkommensneutral gestaltet werden. Aber einige Kommunen haben schon vor der Reform die Hebesätze angehoben, weil deren Haushaltslage angespannt ist, sagte ein Sprecher des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebunds. Und in Goslar, da versteht die Stadt das neue Grundsteuergesetz offenbar anders als Haus und Grund. Denn nach der Reform nimmt die Stadt insgesamt rund 8% mehr ein. Dazu Goslars erster Stadtrat Dirk Becker.
Wir haben aber momentan keine ausgeglichenen Haushalte. Und wir haben eben die Möglichkeit, den Hebesatz zu erhöhen. Goslar hat seit 2014 die Grundsteuer B nicht erhöht, den Hebesatz.
Wegen der Inflation würden die gleichbleibenden Einnahmen seit 10 Jahren kontinuierlich weniger wert, führt Goslars Stadtrat Dirk Becker an. Aus seiner Sicht ist eine Erhöhung nach dem Gesetz im Fall von Goslar möglich. Wer Fragen zu seinem Bescheid hat, der solle sich an die auf dem Grundsteuerbescheid genannten Mitarbeiter der Stadtverwaltung wenden. In vielen Fällen seien aber auch die Finanzämter zuständig.
Der Überseehafen Rostock in Mecklenburg-Vorpommern hat das zweitbeste Umschlagergebnis in seiner 65-jährigen Geschichte erzielt. Trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen. Jürgen Opel fasst die Hafenbilanz des vergangenen Jahres zusammen.
Mit gut 30 Millionen umgeschlagenen Tonnen liege das Gesamtergebnis rund 800.000 Tonnen unter dem des Rekordjahres 2023, so Geschäftsführer Tesch. Ein Rückgang, ausgehend allerdings vom hohen Niveau der Vorjahre. Trotz multipler Krisen und der schwachen Konjunktur habe sich Rostock als Universalhafen behaupten können. Insgesamt seien zum Beispiel 6 Millionen Tonnen Rohöl von Tankern über den Rostocker Ölhafen in die Pipeline für die PCK-Raffinerie in Schwedt gepumpt worden. Einbußen verzeichnete der Überseehafen hingegen bei Schüttgut, wie zum Beispiel Kohle. 2024 seien knapp 18 Millionen Euro in die Infrastruktur investiert worden, so Tesch. Im laufenden Jahr sind dafür 50 Millionen Euro geplant.
Im Harz startet heute das zweite Wochenende der Skisaison. Allerdings wird das Wetter deutlich milder als am vergangenen Wochenende. Der Deutsche Wetterdienst sagt Temperaturen zwischen 5 und 9 Grad voraus. Doretta Fahrenbacher erklärt, was bei diesen Bedingungen im Harz noch möglich ist.
Trotz der fast schon frühlingshaften Temperaturen kann dieses Wochenende sowohl Ski gefahren als auch gerodelt werden, vor allem auf dem Wurmberg in Braunlage. Da sind nämlich Schneekanonen im Einsatz, die sorgen für etwa 30 cm Schneehöhe. Heute und morgen sollen deshalb die Abfahrtspisten Walpurgishang, Hexenhang und der Skiweg zur Mittelstation geöffnet haben. Für Schlittenfahrer ist die Rodelbahn von der Mitte zur Talstation auf. Das sind immerhin ganze 1,6 Kilometer Rodelstrecke. Auch die anderen Skigebiete wie Hohe Gais, Torfhaus und Hahnenklee haben ihre Rodelbahnen geöffnet. Nur die Skipisten, die müssen in den meisten Fällen noch geschlossen bleiben. Wichtig für Autofahrer, früh anreisen. Die Betreiber der Seilbahnen rechnen mit großem Andrang. Und die Parkplätze könnten schnell voll sein.
Wenn ein Club oder ein Konzerthaus in Hamburg kurz vor der Schließung steht, dann gibt es meistens ein paar laute Stimmen, die das nicht akzeptieren wollen. Und dann gibt es manchmal mit großer Unterstützung auch ein Happy End. Das legendäre Molotow ist ein gutes Beispiel dafür. Aber genauso wichtig für die Hamburger Kultur sind Proberäume und Studios, auch wenn sie nicht so sichtbar sind. Und deshalb verschwinden die manchmal ganz leise, so wie der Soundhafen in Altona. Das Gebäude, eine ehemalige Tabakfabrik, wird abgerissen, weil dort Wohnungen gebaut werden sollen und alle, die bisher dort Musik gemacht haben, müssen sich eine neue künstlerische Bleibe suchen. Ende Januar ist Schluss, aber vorher war Petra Volkwarzen noch mal da.
Sein Schlagzeug hat Robin McMinn inzwischen aus der Ecke in die Mitte des Raumes gerückt. Alle anderen, mit denen er bisher hier zusammen Musik gemacht hat, sind schon weg. Auch ihm bleibt jetzt nur noch, alles in Kisten zu packen. Der Abschied macht ihm zu schaffen.
Für mich ist das halt jetzt einfach wirklich 17 Jahre lang das Zuhause gewesen, das zweite Zuhause. Also es gab Zeiten, wo ich so parallel in 5, 6 verschiedenen Projekten gespielt habe, wo ich einfach jeden Morgen um 10 Uhr hier hingehen konnte und wusste, mit irgendwem probe ich hier heute. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass bald dieser Schlüssel nicht mehr an meinem Schlüsselbund ist und ich hier einfach nicht mehr hingehen kann.
Robin McMinn hat hier im Soundhafen unter anderem mit Reinhold Beckmann, Inga Rumpf oder mit der Band Montag zusammengespielt. Und oft auch mit seiner Frau Sarah Jane McMinn, Solokünstlerin und Backgroundsängerin, unter anderem bei Ina Müller.
Genau hier wurde auch mein erstes Album eingespielt. Und auch die anderen beiden Alben habe ich hier geschrieben, produziert und aufgenommen. Also ich bin gerade noch mal durch die Räume gegangen, habe noch mal kurz so gefilmt und noch ein paar Tränchen verdrückt. Fast alles meiner Hamburg-Musikzeit hat sich hier in diesen Wänden abgespielt.
Die Wände sind sehr spezielle Wände. Durch die Raum-in-Raum-Konstruktion ist alles optimal schallisoliert.
In den Hochzeiten konnten wir hier in 6 Räumen parallel arbeiten, ohne uns zu hören. Also wir können jetzt nicht einfach über die Straßenseite in eine andere Gewerbeimmobilie ziehen. Ne?
Musiker Detlef von Bötticher hat den Soundhafen vor 17 Jahren gegründet und hier mehrere Samba-Gruppen geleitet und unterrichtet. Weil die Fläche von 450 Quadratmetern für ihn allein zu groß war, hat er Studio- und Proberäume vermietet.
Zum Beispiel haben geprobt Sascha, Gunter Gabriel noch, Pohlmann. Die Band Meute hat hier ihr erstes Album aufgenommen und diverse Percussion-Gruppen.
Auch vor seiner Zeit war die ehemalige Tabakfabrik schon ein renommiertes Studio.
Es wurde zum Beispiel Black Rider mit Tom Waits damals hier aufgenommen, was ja im Thalia-Theater lief.
Lange hat er noch überlegt, ob er mit dem Soundhafen an einen anderen Ort umziehen kann. Aber
jetzt einen Kulturort zu schaffen, treffen, ist so schwierig und teuer geworden.
Die Musiker-WG, die alle so geliebt haben, wird daher künftig getrennte Wege gehen. Schlagzeuger Robin McMinn wird sein Equipment erstmal einlagern und dann in Ruhe nach einem neuen Raum suchen. Sarah Jane McMinn ist hochschwanger, bald bekommen die beiden ihr zweites Kind. Detlef von Bötticher zieht mit seiner Samba-Schule in die Stadtteilschule Altona. Er versucht trotz allem optimistisch nach vorn zu blicken.
Die eine Tür geht jetzt zu, andere gehen auf. Wichtig sind die Menschen. Die Kontakte werden, denke ich, weiter gepflegt werden.
Und dennoch, dass mit dem Soundhafen jetzt ein weiterer Kulturort in Hamburg verschwindet, macht sie alle zusammen nachdenklich.
Wo sind noch Kulturräume, die finanzierbar sind? Und wie verändert sich eine Stadt?
Petra Volkwarzen berichtete über den Soundhafen in Hamburg-Altona, der Ende des Monats schließen muss.